Was für wunderschöne Lebensberichte. Wir hatten jetzt quasi schon 9 Predigten. Jetzt kommt die 10., denn aller guten Dinge sind bekanntlich 10. Ich freue mich so sehr, dass ihr Täuflinge hier schön sitzt. Die weiße Front ganz vorne, richtig cool. Wie schön, dass Gott in eurem Leben so mächtig gewirkt hat. Einfach gigantisch zu sehen, wie er euch gerufen hat. Und ihr habt eigentlich schon ganz viel gesagt von dem, warum wir heute hier sind, warum wir diesen ganzen Aufwand betrieben haben, um gemeinsam hier zusammenzukommen, um euch dann gleich zu taufen. Ganz viel von dem, wie groß Gott ist und wie er heute noch im Leben von Einzelnen wirkt. Warum jetzt noch eine Predigt? Wir sind doch alle begierig darauf, runterzugehen, die Leute ins Wasser reinzulassen und wieder rauszuholen und dann danach zu essen. 2 Dinge, und ich versuche sie so kurz, aber so prägnant wie möglich uns weiterzugeben. Erstens, ich möchte gerne nochmal allen, die als Gast hier sind, erklären, warum sich die Täuflinge gleich taufen lassen und was es bedeutet, Christ zu sein. Und ihr findet das auch auf euren Gottesdienstblättern. Das ist der erste Punkt, wie wird man ein Christ? Und dann möchte ich in einem zweiten Punkt euch Täuflingen, weil ihr seid schon Christen, möchte ich euch und allen Gläubigen noch etwas weitergeben, was ich mir gewünscht hätte, bei meiner Taufe schon zu hören und zu wissen. Erstens, wie wird man ein Christ? Ihr dürft gerne eure Gottesdienstblätter nehmen. Da werden wir gleich noch einen Vers uns anschauen. Erst einmal möchte ich noch einmal ganz herzlich alle Gäste willkommen heißen, alle Familien der Täuflinge, alle Freunde, Arbeitskollegen. Es ist richtig schön, dass ihr da seid, und wir werden gleich da gehen, und dann passiert etwas, was erstmal komisch wirken könnte, wenn man das noch nie miterlebt hat. Ja, dann gehen nämlich diese ganzen erwachsenen Leute in diesen See, und der Matthias, der gerade die Moderation gemacht hat, der wird sie dann nehmen, wird sie untertauchen, ein paar Sekunden unter Wasser halten, aber nicht zu lang, dann wird er sie wieder rausholen und dann applaudieren auf einmal alle. Und das machen wir dann 9 hintereinander. Könnte etwas befremdlich wirken. Warum machen wir sowas? Wir machen das, und die Täuflinge machen das, weil wir damit zum Ausdruck bringen, etwas symbolisch zum Ausdruck bringen, nämlich, dass wir Christen sind, dass ein altes Leben sozusagen ersäuft wird. Ja, wir sterben und wir stehen mit Jesus wieder auf. Das ist das, was die Täuflinge zum Ausdruck bringen. Und wir haben das gerade in den Zeugnissen, in diesen Lebensberichten schon gehört, wie jeder Einzelne beschrieben hat, wie ihr Leben ohne Gott aussah, wie Gott eingegriffen hat, ihr Leben komplett umgekrempelt hat und wie sie jetzt ein neues Leben mit und für Jesus leben. Mit der Taufe zeigt ihr Täuflinge heute, bei uns hat ein Wechsel stattgefunden, vielleicht so ein bisschen wie ein Fußballspieler, der den Verein gewechselt hat. Vorher, und das haben wir gehört, habt ihr in ganz verschiedenen Vereinen gespielt. Also zum Beispiel im Team Atheismus oder beim VfB Gott ist mir egal. Oder, damit nicht nur die Stuttgart-Fans schlecht dastehen, beim FC Egoismus oder bei Borussia Lieblosigkeit. Ja, und die Liste könnte man jetzt weiterführen. Aber das Schöne ist, ihr habt gesagt, ich wechsle den Verein. Ich gehe raus aus diesen Vereinen und wechsle und unterschreibe einen lebenslangen Vertrag im Team Jesus. Ich gehe zu Jesus. Ich möchte mit Jesus leben. In der Taufe bekennt ihr euch zu Jesus und ihr bringt damit zum Ausdruck, wir fangen ein neues Leben mit Jesus und für Jesus an. Die Frage ist trotzdem, was bedeutet es jetzt für euch, im Team Jesus zu sein? Was bedeutet es, ein Christ zu sein? Viele in Deutschland sagen ja, dass sie Christen sind. Manche sagen, sie sind halt christlich irgendwann mal als Baby getauft worden und ab und zu in der Kirche gewesen. Manche sagen, sie gehen halt regelmäßig in den Gottesdienst, deswegen sind sie Christen. Andere sagen, sie leben einfach christlich. Ja, Nächstenliebe, gute Werte, die wir irgendwie in der Bergpredigt sehen, und deswegen bin ich ein Christ. Aber ist das so? Was ist ein Christ? Die ersten Leute, die so genannt wurden, Christen, das waren Nachfolger von Jesus. Die haben sich mit Jesus Christus identifiziert, als er vor 2000 Jahren hier leibhaftig auf dieser Erde war. Und die haben buchstäblich alles zurückgelassen. Die haben ihre Familien zurückgelassen, die haben ihre Arbeitsplätze zurückgelassen und haben gesagt, ich möchte Jesus nachfolgen. Und das, was er sagt, das will ich tun. Und auf ihn will ich vertrauen. Jesus hat sich Nachfolger gerufen. Und wie hat er das gemacht? hat er ihnen gesagt, tretet in meine Kirche ein. Oder zahlt mir Kirchensteuer. Oder seid einfach nette Menschen. Dann passt das schon mit euch und mir. Nein, das hat Jesus nicht gesagt. Und ich habe euch mitgebracht, was er gesagt hat. Und das können wir jetzt gemeinsam nachlesen in den Gottesdienstblättern. Im Markus-Evangelium, Kapitel 1, Vers 15. Ein ganz kurzer Vers, wo Jesus uns erklärt, wie er seine Nachfolger gerufen hat. Mit welchem Satz. Dort steht, Jesus sprach, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Das sind nicht zwei komplett unterschiedliche Sachen, die er hier sagt, sondern das sind zwei Seiten der gleichen Medaille. Es ist eigentlich eine Sache, die Jesus hier sagt. Er sagt als erstes, kehrt um. Vor ein paar Jahren bin ich mit einer Mitfahrgelegenheit mit dem Auto gefahren und wir wollten Richtung Schweiz nach Bern. War ein Franzose, mit dem ich gefahren bin, und wir sind dann irgendwann so weiter und weiter mehrere hundert Kilometer gefahren. Und auf einmal merke ich, ich habe nicht so einen guten Orientierungssinn, deswegen hat es so lange gedauert, auf einmal merke ich, irgendwie geht es immer weiter Richtung Norden. Und ich komme aus Nordrhein-Westfalen, also eigentlich müssten wir Richtung Süden. Und ich spreche ihn dann an und merke irgendwann, dass wir nach Berne fahren. Ein kleines Dorf irgendwo in Norddeutschland. Und ich dachte halt, Berne ist einfach die französische Schreibweise von Bern. Und er hatte halt was Falsches im Navi eingegeben. Das, was wir dann machen mussten, war eine 180-Grad-Wende. Wir sind von der Autobahn abgefahren und auf die gleiche Autobahn, auf der wir schon 100 Kilometer Richtung Norden gefahren sind, wieder hunderte Kilometer Richtung Süden gefahren. Das ist das, was Jesus hier beschreibt. Kehrt um. Macht eine 180-Grad-Wende. Ihr seid auf einem falschen Weg, sagt er damit indirekt. Ja? Ihr seid auf einem falschen Weg, und zwar ein Weg weg von Gott. Weg vom wirklichen Leben, weil Gott als Lebensgeber der ist, bei dem wahres Leben zu finden ist. Wir sind alle von Natur aus auf einem falschen Weg unterwegs. Wir sind alle von Natur aus von Gott weg unterwegs. Und das kann man sogar sein, wenn man regelmäßig in die Kirche geht. Wir haben das auch in Zeugnissen gehört, ja, wo ihr gesagt habt, wir hatten schon irgendwie christlichen Kontakt, aber ihr wusstet, ich bin trotzdem auf einem falschen Weg, weg von Gott. Gott hat uns ganz am Anfang, als er uns Menschen gemacht hat, hat er uns gesagt, was wir tun sollen, nämlich ihn zu lieben und einander zu lieben, mit allem, was wir sind und haben. Aber ganz ehrlich, das schaffe ich an keinem Tag. Und das schafft niemand von uns an irgendeinem Tag. Gott mit allem, was wir sind und haben, zu lieben und unsere Nächsten mit allem, was wir sind und haben, zu lieben. Wir haben das im Zeugnis, ich glaube, von Julian so schön gehört, ja, wie du das selber erkannt hast, dass sich viel von deinem Leben so sehr um dich selber gedreht hat. Und ich glaube, das ist genau das, was jeder Mensch von Natur aus angeboren bekommen hat, dass wir weglaufen von Gott und uns um uns selbst drehen. Das unglaublich Schöne ist, dass Gott nicht so ist wie wir. Dass er nicht sagt, okay, dann drehe ich mich halt einfach weiter um mich und dann entferne ich mich auch von den Menschen, die weglaufen von mir. Sondern dass er uns so sehr liebt und sagt, wenn ihr den Schritt weggeht von mir, dann gehe ich halt den Schritt auf euch zu. Und genau das hat er getan in Jesus Christus. Er ist selbst Mensch geworden und er hat genau so gelebt, wie jeder Einzelne von uns leben müsste. Nämlich, er hat Gott immer geliebt und er hat seine Nächsten immer geliebt, mit allem, was er ist und hatte. Und dann ist er als einziger Mensch, der perfekt gelebt hat, ist er freiwillig in den Tod gegangen und hat die Strafe getragen, die wir eigentlich verdient gehabt hätten. Gott müsste uns strafen dafür, dass wir von ihm weglaufen, aber er sagt, ich strafe meinen Sohn. Ich nehme die Strafe selber auf mich. Und das ist das Zweite, was Jesus hier sagt. Er sagt nämlich, glaubt an das Evangelium. Kehrt um zu mir und glaubt daran, dass ich alle Schuld getragen habe. Dass ihr euch nicht selber anstrengen müsst, um in den Himmel zu kommen. Dass ihr euch nicht selber gut genug sein müsst, um zu Gott zu kommen, weil das werdet ihr niemals schaffen. Sondern vertraut auf mich. Vertraut auf mein perfektes Leben. Vertraut auf mein Sterben. Stellvertretend für euch. Ganz viele Leute hier haben genau das erlebt. Die genau das sagen können, und ihr habt das gerade so wunderschön gesagt, ich glaube an Jesus Christus. Immer wieder kam genau das vor. Ja, ich habe Buße getan, also ich bin umgekehrt und bin zu Jesus gekommen und ihm folge ich jetzt nach. ich glaube an Jesus Christus. Liebe Gäste, die ihr hier seid heute und vielleicht diese Botschaft das erste Mal hört, vielleicht sie schon mehrmals gehört habt, diese Einladung, die steht euch heute noch offen. Ihr dürft heute genau das tun, was Jesus hier sagt, nämlich umkehren zu Jesus und euch ihm anvertrauen, an ihn glauben und darauf vertrauen, dass er jedem, der zu ihm umkehrt, echtes, ewiges Leben schenkt. Ein Leben frei von Schuld, ein Leben, was nie enden wird und was mit ihm in alle Ewigkeit im Himmel gefeiert werden darf. Wir hier als Gemeinde machen nichts lieber, und ich glaube auch die Täuflinge, als mit euch über Jesus zu reden. Also wenn du heute hier bist und sagst, dazu habe ich noch mehr Fragen und ich will wissen, wie kann ich genau an Jesus glauben, was bedeutet das genau? Dann komm gerne auf mich zu, komm auf Matthias zu, komm auf einen der Täuflinge zu, auf irgendjemanden, den du kennst, bei dem du weißt, die Person ist ein Nachfolger von Jesus, ist ein Christ. Und wir lieben es, mit dir darüber zu reden. Wir haben sogar Kurse, die wir im Jahr anbieten, wo wir eigentlich nichts anderes machen, als in dieses Markus-Evangelium zu gehen und uns darüber Gedanken zu machen, was ist mit diesem Jesus gewesen? Was hat er getan? Warum ist das relevant für jeden einzelnen Menschen, der auf diese Welt kommt? Deswegen die Einladung, komm ins Team Jesus, unterschreib einen neuen Vertrag und werde Christ. Liebe Täuflinge, ihr habt das getan. Manche erst vor kurzem, manche schon vor ein bisschen längerer Zeit, aber ihr alle dürft sagen, dass ihr zu Jesus gehört. Und heute ist ein Tag, wo wir uns einfach freuen, wo wir einfach jubeln dürfen. Vielleicht jubeln wir einmal ganz kurz. Jubel, sehr gut. Weil wir feiern, das Alte ist vergangen und alles ist neu geworden. Es ist etwas komplettes Neues in euch angebrochen. Ich durfte das erleben, ich war vor 16 Jahren auch an einem See und habe mich dort taufen lassen, eine richtig schöne Erfahrung. Aber es gab eine Sache, die ich damals schon gern gewusst hätte, die ich euch noch weitergeben möchte, damit ihr nicht so unvorbereitet, wie ich es damals war, in die nächste Woche und in die nächsten Zeiten geht. Der zweite Punkt, was erwartet einen Christen? Im Jahr 2014, vor 12 Jahren, kletterte ein Höhlenforscher, Johann Westhauser, in eine tiefe Höhle im Berchtesgadener Land. Ungefähr 1000 Meter unter der Erde war er. Und dort wurde er am Kopf von einem Stein getroffen, schwer verletzt. Die Not war groß, eine riesige Rettungsaktion wurde gestartet. Einer seiner Begleiter ist dann mehrere Stunden wieder hochgeklettert, um Hilfe zu rufen. Über 700 Leute waren an dieser Situation beteiligt, an dieser Rettungsaktion. Die Aktion dauerte fast 2 Wochen und kostete circa 1 Million Euro. Kurz bevor dieser Johann Westhauser endlich wieder ans Tageslicht gekommen ist, gab es eine große Gefahr, vor der die Helfer Angst hatten. Nämlich den plötzlichen Bergungstod. Immer wieder kommt es vor, dass Menschen, die man geborgen hat, aus irgendwelchen Extremsituationen, kurz nachdem sie gerettet wurden, sterben. Das liegt daran, dass die ganze Anspannung, die im Körper durch das Adrenalin noch aufrechterhalten wurde, dass die, nachdem man denkt, jetzt bin ich gerettet, dass die abfällt und dass der Kreislauf komplett zusammensackt, der vorher noch aufrechterhalten wurde. Ich glaube, es kann euch als Täuflingen auch so gehen, dass euch ein geistlicher Bergungstod bevorsteht. Ihr werdet nicht sterben, also das hoffe ich, da können wir, das will ich damit nicht sagen. Aber es gibt geistliche Höhepunkte in unserem Leben. Das können Freizeiten sein, das kann ganz besonders eine Taufe sein, das können Dienste sein, gute Phasen, durch die wir gehen als Christen. Und vor und während solchen Höhepunkten sind wir vielleicht angespannt, haben Vorfreude, freuen uns auf dieses Erlebnis, gerade heute der Taufe, haben ein geistliches Hoch, fühlen uns gut als Christen, aber danach kann Folgendes passieren, die Anspannung sinkt und der plötzliche Bergungstod tritt ein. Nach einer Freizeit kommt das geistliche Tief und nach der Taufe kommen Versuchungen, kommen Anfechtungen, man fällt in Sünde, wie man es vielleicht nie gedacht hätte. Heute, bei schönem Wetter, fühlt sich das Leben hier als Christ wie Sonnenschein an. Ja, mit Hunderten von Menschen Taufe zu feiern, ist etwas richtig Schönes. Aber ihr könnt gerne mal auf eure Taufpaten zugehen. Oder auf ältere Geschwister, die ihr hier seht. Ihr könnt sie mal fragen, ob sie als Christen nach ihrer Taufe oder nach geistlichen Höhepunkten in ihrem Leben immer wieder Phasen hatten, wo sie durch tiefe Täler gegangen sind. Wo Versuchungen, wo Sünden auf einmal aufgeploppt sind, von denen sie vorher dachten, dass sie gar nichts mehr damit zu tun hätten. Ich habe mit ein paar von euch Täuflingen vorher schon reden dürfen, ein paar von euren Zeugnissen vorher schon gehört. Und ihr, manche von euch haben das sogar schon erlebt. Haben schon erlebt, ihr seid zum Glauben gekommen und habt dadurch Versuchungen, Anfechtungen, Probleme und Prüfungen in eurem Leben erleben müssen. Wo vielleicht Freunde euch verlassen, wo Familie sich gegen euch gewandt hat oder vielleicht wo einfach negative Gedanken aufgekommen sind. Ja, kann Gott wirklich helfen? Zweifel, ich mache mir doch so viele Sorgen. Und vielleicht denkt ihr, dass ihr damit ziemlich alleine seid mit diesen Versuchungen und dass das euch halt so geht, weil ihr am Anfang vom Christsein steht. Aber, und damit möchte ich zu unserem Text kommen, die drei Verse, die ich dazu noch mitgebracht habe, das ist nichts Unnormales. Versuchungen und Prüfungen im Leben eines Christen ist das Normalste, was ein Christ erleben kann und erleben wird. Deswegen möchte ich euch genau darauf vorbereiten. Jakobus 1, Vers 2 bis 4. Ihr dürft es gerne mitlesen. Liebe Brüder und Schwestern, betrachtet es als besonderen Grund zur Freude, wenn euer Glaube immer wieder hart auf die Probe gestellt wird. Ihr wisst doch, dass er durch solche Bewährungsproben fest und unerschütterlich wird. Diese Standhaftigkeit soll in eurem ganzen Leben ihre Wirkung entfalten, damit ihr in jeder Beziehung zu reifen und tadellosen Christen werdet, denen es an nichts mehr fehlt. Liebe Täuflinge, das Leben als Christen ist nichts für Weicheier. Unser Leben als Christ wird ein Leben sein, wo wir immer wieder hart auf die Probe gestellt werden. Jakobus sagt das hier, er sagt, liebe Glaubensgeschwister, liebe Brüder und Schwestern, euer Leben, euer Glaube wird immer wieder hart auf die Probe gestellt. Gerade nach der Taufe werdet ihr durch Prüfungen gehen. Interessanterweise weiß jemand von euch, wann Jesus durch seine Versuchung gegangen ist, was kurz vorher passiert ist? Seine Taufe, genau, war jetzt nicht so schwierig. Genau, Jesus auch hat das erlebt. Er wurde getauft und ist danach direkt vom Geist in die Wüste geführt worden und hat dort diese Versuchung, diese Prüfung im Glauben erleben müssen. Deswegen sind die Worte von Jakobus. Deswegen. Danke, Max. Deswegen sind die Worte, die wir hier lesen von Jakobus, wie so eine Vorbereitung auf einen Kampf. Er ist wie euer Trainer, der euch sagt, guck mal, das wird nach der Taufe passieren. Das wird auf euch zukommen. Und das wird nicht nur nach der Taufe so sein, sondern euer Leben als Christ wird immer wieder von Prüfungen umkämpft sein. Warum ist das so? Der Teufel hat großes Interesse daran, euch Versuchungen zu schicken. Er bläst Stürme. Er bläst Wind in euer Leben. Die Frage ist für euch nicht, ob Versuchungen kommen, sondern wie gehe ich damit um, wenn Versuchungen kommen? Was machst du, wenn du für deinen Glauben ausgelacht wirst? Was machst du, wenn Gedanken hochkommen, dass du doch nicht zu diesen Christen passt, weil du irgendwie zu schlecht bist? Was machst du, wenn die Versuchung groß ist, Jesus den Rücken zu kehren, weil es eigentlich einfacher ist, ohne ihn zu leben? Was machst du dann? Unser Text gibt uns eine Antwort, die vielleicht nicht die erste ist, an die wir denken würden. Du solltest dich freuen. Du solltest dich freuen. Also wenn die Versuchung kommt, dann erstmal tanzen, jubeln. Ja, eine Prüfung. Warum sagt Jakobus das hier? Das ergibt doch überhaupt keinen Sinn. Sollte er nicht schreiben, dann bete ganz schnell. Oder dann geh ganz schnell in die Gemeinde und nimm dir einen Bruder, eine Schwester, die für dich betet. Warum macht er das nicht? Warum sagt er, freu dich, wenn die Prüfungen kommen. Vers 3. Weil unser Glaube dadurch stark wird. Wer Prüfungen erlebt und lernt, in diesen Prüfungen Gott zu vertrauen, der wächst im Glauben. Wisst ihr, welche Bäume am stärksten sind? Kelvin, du bist doch irgendwie Förster oder irgendwas in die Richtung. Eiche, okay. Ich habe was ganz anderes gedacht. Es sind Eichen anscheinend. Aber es sind Eichen vielleicht, so gehe ich da zumindest von aus, die am Rand von einem Wald stehen oder die alleine für sich stehen, weil sie die größten Stürme und die größten Winde von allen Seiten erleben. Deswegen, so habe ich es zumindest nachgelesen, du darfst mich auch gerne korrigieren, aber das Bild passt perfekt. Deswegen ist es so, wenn in großen Stürmen die Randbäume wegknicken, dass die anderen meistens gar keine Chance mehr haben, weil die am Rand eh die stärksten waren. Bäume, die durch Wind und Stürme über die Zeit geformt wurden, die haben umso dickere Wurzeln und sind umso standhafter. Was passiert also in eurem Leben, wenn der Satan euch Sturm und Wind entgegenschleudert, wenn Versuchungen euch umhauen wollen? Dann benutzt Gott das, um eure Wurzeln tiefer und stärker werden zu lassen. Dann benutzt er das, um euch zu starken Christen zu formen, um euren Glauben zu stärken, damit ihr tief verwurzelt seid. Wenn du von allen Seiten Gegenwind erfährst, ist Gottes Wort, dir einen starken Glauben zu schenken. Liebe Täuflinge, sobald ihr das Trikot mit dem Team Jesus wenn ihr das anzieht, dann gibt es einen Rivalen, der großes Interesse hat, dass ihr schlecht dasteht. Ihr werdet Prüfungen erleben, auf die eine oder andere Art und Weise, und vielleicht habt ihr sie jetzt schon erlebt. Aber genau in diesen Momenten, selbst wenn sie richtig heftig sind, braucht ihr keine Angst und Panik zu bekommen, sondern dann dürft ihr eure Bibel nehmen oder dieses Gottesdienstblatt und Jakobus 1 nochmal aufschlagen und die Verse 2 bis 4 lesen und dort sehen, das ist Gottes Art, mich zu einem starken Christen zu formen, der im Glauben tief verwurzelt ist, der eine Quelle ist für andere, der stark bei Jesus, im Team Jesus mitmachen darf. Diesen geistlichen Kampf, den erleben tatsächlich nur Christen. Ihr erlebt, dass ihr Christen seid. Und die endet auch erst, wenn wir nach dem Tod zu Jesus kommen. Mit militärischen Waffen, sondern mit dem Gebet, mit der Bibel in der Hand und mit der Gemeinschaft. Und deswegen der Auftrag an alle anderen hier aus unserer Gemeinde. Ihr seid ein Mittel, damit diese kleinen Pflänzchen ganz stark verwurzelt sind, bei Jesus sind und zu ganz starken Glaubensmenschen werden. Amen. Ich bete noch einmal mit uns. Unser großer Vater, danke so sehr, dass du uns diesen Freudentag schenkst, wo wir feiern dürfen, dass du Menschen gerettet hast in deine Nachfolge. Danke für die 9 Täuflinge, wo du einfach wunderbar gewirkt hast. Wir loben dich dafür und wir beten so sehr für sie, dass du ihnen ganz, ganz nah bist, dass du die Stürme, die in ihr Leben kommen, dass du sie gebrauchst, um sie zu starken Christen zu machen, die dich lieben, die andere lieben, die Vorbilder für andere sein können. Wir beten für uns als Gemeinde, dass du uns schenkst, dass wir ihnen Vorbilder sein können, mit ihnen.